Radio 1. Die Profis. Mit Milena Fessmann.
Hallo und willkommen. Die Berlinale hat ein paar deutliche Spuren an meiner Stimme hinterlassen, aber ich freue mich auf 3 Stunden voller Profis. Wir sprechen über KI im Alter, Sprache im Wahlkampf, wie Stress und Kindheitstraumata das Gehirn altern lassen, über die Arktis in 75 Jahren. Aber gleich sind erstmal Sie gefragt mit dem Scannerspiel.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
So ist es. Sie rufen uns an. Wir präsentieren Nachrichten aus der Wissenschaft, bei denen Sie dann raten müssen, ob wahr oder falsch. Und wie immer gibt es ein tolles Buch zu gewinnen. Heute ist es Nexus, eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz von Yuval Noah Harari, erschienen im Penguin Verlag. Oder wenn Sie ganz besonders mutig sind, dann können Sie auch das Abo von Zeitwissen gewinnen. 0331 70 99 111. Zwei Brüder aus den USA, genauer gesagt aus New York City, die Alessi Brothers mit Seabird. Sie hören die Profis bei Radio 1 und Sie hören unter anderem Anke. Guten Morgen.
Ich bin Antje, hallo.
Ach, Antje, macht nichts. Hier steht Anke, aber das A stimmt ja auf jeden Fall. Bitte Radio ausmachen, sollten Sie es noch anhaben. Sonst gibt's
aus.
Okay, dann sehr gut. Dann können wir ja jetzt sprechen. Sind Sie vorbereitet? Haben Sie die ganze Woche damit verbracht, Zeitungen zu wälzen, Wissenschaftsmagazine zu lesen, um sich vorzubereiten?
Ohne Ende. Ich habe nichts anderes getan.
Ich dachte,
gleich
Sie,
nach dem Aufstehen.
Das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, Sie wären eigentlich natürlich beim Berlinale Radio gewesen und hätten die ganze Zeit Filme geguckt und gar keine Zeit für die Wissenschaft gehabt. Aber so ist es natürlich auch ganz schön. Waren Sie im Kino?
Nee. Nee, ich war nicht im Kino. Ich habe doch Zeitung gelesen.
Ach so, ja, stimmt. Ich vergaß es ja an dieser Stelle. Sie haben Zeitung gelesen und sind jetzt perfekt vorbereitet. Und deswegen machen wir auch gleich mal weiter. Und zwar, wir hören nämlich unseren ersten Scanner.
So viele jugendliche Rauschtrinker wie noch nie. Die kaufmännische Krankenkasse hat Daten zu riskantem Alkoholkonsum von Versicherten zwischen 12 und 18 Jahren ausgewertet. Anschließend hat sie die Zahlen auf die Gesamtbevölkerung in diesem Alter hochgerechnet. Das Ergebnis? 2023 sind knapp 20.000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung stationär behandelt worden. Das sind 30% mehr als in 2022. Die Daten zeigen also eindeutig, dass das sogenannte Komasaufen bei jungen Menschen wieder ein Trend ist.
Tja, Antje, wie ist das mit dem Komasaufen? Nimmt es zu? Hat es abgenommen? Was denken Sie?
Ich glaube, das stimmt nicht. Das hat nicht zugenommen. Ich habe es jedenfalls nicht gehört und nicht gelesen. Ich glaube, dass andere Themen eher zugenommen haben bei den Jugendlichen.
Das stimmt. Sehr gut. Ich fand das ziemlich verwirrend. Ich hätte nicht genau gewusst, für was ich mich entscheide an dieser Stelle. Aber Sie haben völlig recht, denn die Zahl der jugendlichen Rauschtrinker ist auf einem absoluten Tiefstand. 2023 wurden rund 7.650 Kinder wegen einer Alkoholvergiftung stationär behandelt. Das sind aber knapp 28% weniger als im letzten Jahr. Gute Nachrichten. Ach,
das
an dieser Stelle.
Prima, finde ich auch.
Das finde ich auch an dieser Stelle. So, bereit für die zweite Nachricht? Ja, bestimmt, oder?
Unbedingt.
Unbedingt.
Die Mehrheit ist für Kontrolle in den sozialen Medien. Eine Umfrage der Technischen Universität München und der University of Oxford zeigt, die Mehrheit der Menschen spricht sich für mehr Kontrolle in sozialen Netzwerken aus. Dafür haben die Forschenden mehr als 13.000 Personen aus 10 Ländern befragt. Darunter zum Beispiel Brasilien, Südafrika und Deutschland. Laut den Ergebnissen möchten rund 80% der Befragten, dass Aufrufe zu Gewalt gelöscht werden.
So, liebe Antje, wie sieht's hiermit aus? Soziale Medien spielen ja eine wichtige Rolle, gerade um es mal vorsichtig zu formulieren. Ist die Mehrheit für eine Kontrolle oder nicht?
Das ist echt eine schwierige Frage. Ich weiß, dass es im Jugendbereich, Kinder- und Jugendbereich in den Schulen jetzt ein Thema war, inwieweit Handys nicht mehr am Unterricht zur Verfügung stehen sollen. Ich glaube ja, das stimmt.
Also unsere Nachricht sozusagen ist richtig.
Ja.
Das stimmt, ja, sehr gut, schon zwei richtige. Denn die Befragung fand im Herbst 2024 statt, und zwar in 6 europäischen Ländern, in den USA, in Brasilien, Australien und Südafrika. Und nur 14% der Befragten möchten, dass die Gewaltandrohungen sichtbar bleiben, um Nutzerinnen die Chance zu geben, um mit Gegenrede darauf zu reagieren. So, dann haben Sie noch einen und dann hätten Sie schon gewonnen.
Auffällig viele Haiangriffe weltweit. 2024 haben Forschende mehr als 250 Haiangriffe weltweit gezählt. Das sind rund 80 mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Todesfälle durch Haiattacken ist gestiegen. In 34 Fällen ist ein Mensch gestorben. Die Forschenden aus Amerika vermuten, dass die Haie eine Art Menschenhass entwickeln. Sie nehmen uns als Feinde wahr und wollen ihren Lebensraum beschützen.
So, liebe Antje, die alles umfassende letzte wichtige Frage oder auch nicht. Wie ist das mit den Haiangriffen? Sind sie mehr geworden oder weniger?
Ich glaube, es sind weniger geworden.
Und ich glaube, Sie haben tatsächlich die ganze Woche damit verbracht, Wissenschaftszeitungen zu lesen. Denn Sie haben richtig, es ist tatsächlich falsch. Es gab auffällig wenig Haiangriffe, nämlich nur 71. Das sind 20 weniger als 2023. So, und jetzt kommt die wichtige, wichtige Frage. Genau, machen Sie weiter oder nicht?
Ich mache weiter.
Ah, das freut uns doch sehr.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Wir freuen uns ja immer über mutige KandidatInnen. Sie sind offensichtlich eine davon. Und hier kommt die letzte Nachricht.
Das perfekte Frühstücksei braucht 32 Minuten. Die Herausforderung beim Eierkochen: Das Eigelb und das Eiweiß brauchen eigentlich 2 unterschiedliche Kochtemperaturen. Forschende haben deshalb das sogenannte periodische Kochen entwickelt. Dabei werden die Eier insgesamt für 32 Minuten gekocht. Der Trick: Alle 2 Minuten werden sie abwechselnd in kochendes und in lauwarmes Wasser gelegt. Mit dem Ergebnis: Alle Teile des Eis sind gleichmäßig weich und haben weder eine zu flüssige noch eine zu feste Konsistenz.
Tja, das ist jetzt mal eine tricky Frage, oder? Ich habe eigentlich gedacht, das perfekte Ei dauert 4,5 Minuten. Offensichtlich liegen wir komplett falsch. Aber stimmt das mit den 32 Minuten oder stimmt es nicht?
Ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich gehört und schon weitererzählt.
Ach so, ich dachte, gelesen.
Nee, ich habe es im Radio gehört. Radio 1, glaube ich sogar.
Ja, das ist natürlich schön, dass Sie das bei Radio 1 gehört haben. Genau, und damit haben Sie nämlich tatsächlich A gewonnen, nämlich ein Zeitabo-Wissen. Und B, es stimmt tatsächlich, das Eiweiß nimmt beim periodischen Kochen, was ich nie nachmachen werde an dieser Stelle, Temperaturen zwischen 30 und 100 Grad ein. Und ja, das ist auf jeden Fall das perfekte Ei. Und der perfekte Gewinn sozusagen heute ist auf jeden Fall Antje. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, ich freue mich. Wunderbar, danke.
Sehr schön. Wir freuen uns auch und wünschen ein schönes Wochenende und dranbleiben und weiterhin Radio 1 hören und natürlich viel Wissenschaftliches lesen. Tschüss und goodbye. Bye.
Danke,
tschüss.
Viel Spaß. Tschüss.
Morgen wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Um die Mitbestimmung von BürgerInnen in der Demokratie zu gewährleisten, sind Wahlen ja ein zentrales Element des politischen Systems. Doch bevor gewählt wird, wollen Parteien im Wahlkampf die WählerInnenstimmen gewinnen, natürlich. Und Sprache ist dabei essentiell. Warum es sich lohnt, die Sprache im Wahlkampf zu analysieren und politische Abläufe zu verstehen, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Mark Dang-Ahn, Sprachwissenschaftler am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fessmann.
Sprache ist ja im Wahlkampf ein zentrales Werkzeug, um sich zu positionieren. Wie schaffen politische Akteure das derzeit und was ist dabei wichtig und auffällig?
Ja, also wir alle positionieren uns permanent durch den Gebrauch von Sprache und genau, so eben auch die Politiker im Wahlkampf. Dabei ist zu betonen erstmal, dass Sprache ein Medium ist, mit dem wir unsere soziale, unsere kulturelle und politische Wirklichkeit gestalten und mit dem wir jeweils eben eine Perspektive auf die Welt einnehmen. Und diese Perspektive ist dann eine unter anderen möglichen Sichtweisen. Und was noch dazu kommt, dass wir mit Sprache auch soziale Beziehungen gestalten. Ja, das heißt also, wir sagen nicht nur etwas über uns selbst, sondern wir treten auch immer zueinander in eine bestimmte Relation, indem wir Sprache gebrauchen. Und dadurch bilden wir auch bestimmte Gruppen, bestimmte Koalitionen, die sich nach Interessen, nach Vorlieben, nach Überzeugung formieren. Und zwar anhand von bestimmten Positionen. So, und diese dreifache Eigenschaft von Sprache, also dass wir die Welt mit ihr erfassen, dass wir etwas über uns aussagen und dass wir unsere Beziehungen damit gestalten, die kommt eben auch in der Politik und im Wahlkampf zu tragen. Etwa wenn PolitikerInnen und Parteien im Wahlkampf, also zum Beispiel in einem TV-Duell oder über Plakate bestimmte Positionen einnehmen. Also wir sagen, wir sprechen dann davon, dass sie sich positionieren, dass wir sprachliche Positionierung haben. Und jetzt haben wir im Entwicklungen im Wahlkampf, die sind noch nicht mal so wirklich neu, ja, so etwas wie die Personalisierung, also die Zuspitzung eines politischen Programms auf Einzelpersonen, die Fragen der medialen Inszenierung, die Emotionalisierung von Wahlkampfthemen, die haben nämlich mit diesen drei Eigenschaften zu tun, also von Sprache und selbst und die Beziehung zu anderen und die zur Welt darzustellen und herzustellen. Und das macht eine die Politik einmal lebendig, also die Demokratie auch lebendig, aber es liegt da drin natürlich auch eine Gefahr, nämlich dass dieser politische Streit, dieses Clashen der Positionen, der Zwang zur Abgrenzung, dieser inszenierte Dissens, das ist vielleicht einerseits interessant und unterhaltsam, aber es geht auch manchmal an den Sachthemen vorbei, vertieft diese nicht und es kann auch manchmal etwas Abschreckendes haben, wenn so stark gestritten wird.
Wenn es um Sprache im politischen Diskurs geht, wird ja immer häufiger auch von Instrumentalisierung gesprochen. Wie sehen Sie das? Wie weit ist das fortgeschritten, gerade speziell in diesem Wahlkampf jetzt?
Ja, also ich würde erstmal gar nicht von Instrumentalisierung sprechen, weil Instrumentalisierung, das ist ein normativer Begriff, dem haftet dann so etwas einseitig Negatives an. Also wenn man sagt, jetzt wurde Sprache instrumentalisiert, dann schwingt dabei mit, dass das ansonsten nicht passiert. Und diese Annahme, die lässt sich so gar nicht halten. Ja, wir machen immer etwas mit dem Medium Sprache, wir kommen da gar nicht raus. Und man kann schon sagen, man kann sich nicht nicht positionieren. Und für das Politische können wir aber gut mit dem Begriff der strategischen Kommunikation arbeiten. Das in der Politik und im Wahlkampf ist es so, dass Sprache in der Regel sehr strategisch eingesetzt wird. Und strategisch heißt, dass die SprecherInnen ein Ziel, eine politische Agenda verfolgen, die über die Situation hinausgeht, in der sie kommunizieren. Und das Ziel im Wahlkampf ist ziemlich klar, nämlich dass die primär Adressierten dann der Partei bzw. den Kandidierenden ihre Stimme geben. Und dabei ist eins ganz wichtig, die Parteien, die müssen sich von den anderen unterscheiden, sie müssen sich abheben. Und das ist etwas, worauf die Parteien abzielen im Wahlkampf. Sie versuchen, möglichst distinkte Identifikationsangebote zu schaffen. Also der Versuch, eindeutig erkennbar zu sein im Politikangebot und eine Verbundenheit der potenziellen WählerInnen herzustellen. Und das gelingt zum Beispiel durch soziale Kategorisierung im Sprachgebrauch. Also wenn man die Adressierten zum Beispiel als RentnerInnen oder MieterInnen oder auch als Deutsche bezeichnet. Und dadurch werden dann solche Identifikationsangebote geschaffen. Ja, wenn sich Leute angesprochen fühlen und sagen, ja, das betrifft mich oder ja, da fühle ich mich zugehörig und hier sehe ich meine Interessen vertreten. Und da werden dann eben so Äußerungen wichtig, die sich einerseits von anderen stark abheben, die also ein bestimmtes Differenzierungspotenzial haben und die andererseits aber auch die BürgerInnen vor allem emotional ansprechen. Also indem zum Beispiel die Adressierten ja über Stolz oder Unzufriedenheit bis zu Wut angesprochen werden. Und diese Differenzierung, die findet dann in zweierlei Hinsicht statt. Einmal zur Abgrenzung von anderen und auf der anderen Seite auch zur Selbstvergewisserung, zur Identifizierung einer In-Group, die gleiche Interessen verfolgt. Da besteht dann so eine gemeinsame Grundlage, wir sagen dazu Common Ground, also eine gemeinsame Grundlage für die Legitimation von politischem Handeln. Und so wollen die Parteien und PolitikerInnen die WählerInnen eben gewinnen.
Jetzt sieht man ja in der Stadt überall Wahlplakate. Das ist ja immer sehr verkürzt. Die gehören trotzdem zur Kommunikationsstrategie von Parteien. Was ist denn an Plakaten so besonders? Und werden da bestimmte Strategien sichtbar? Ich frage mich ja ehrlich gesagt immer, ob da überhaupt jemand drauf reagiert, auf diese verkürzten, ganz kurzen, floskelartigen Sätze sozusagen.
Ja, genau. Also die Wahlplakate, die sind ja eine Verdichtung. Es kommt für die Parteien darauf an, die Leute bei den Wahlplakaten auf unterschiedlichen Ebenen anzusprechen. Und bei den Plakaten haben wir einmal den Fall, dass sie multimodal sind, ja, also dass sie mit Bildern arbeiten. Und die Slogans, die kommen aber dann auch in der Sprache zum Tragen. Also in denen sich dann ganze Programme verdichten. Also es gibt zum Beispiel ein Plakat als Beispiel, ist die Linke, die schreibt, ist deine Miete zu hoch, freut sich der Vermieter. Ja, da ist dann von dem Plakat auf dem Plakat nur der Text zu sehen. Da geht es also nicht um eine Politikerin, sondern um die Botschaft der Partei. Das ist einmal interessant, dass deine ist groß geschrieben, da wird also persönlich adressiert, dadurch wird soziale Nähe hergestellt und als Possessivpronomen drückt deine dann aber auch noch aus, dass es um die Miete der Angesprochenen geht. Also es ist ein Sachverhalt aus der ganz persönlichen Lebenswelt. Auch darüber wird dann eben soziale Nähe hergestellt. Und in dem Beispiel, also ist deine Miete zu hoch, freut sich der Vermieter. Da haben wir zwei Aussagen. Einmal die Miete ist zu hoch, zweitens der Vermieter freut sich. Da haben wir zwei Lesarten, wie diese Aussagen verknüpft sein können. Also einmal könnte man das kausal lesen. Das heißt dann, weil die Miete so hoch ist, freut sich der Vermieter. Das spricht dann Leute an, die das ohnehin auch so sehen, ja, die sich dann durch die Partei vertreten fühlen. Und zweitens ist aber auch so zu verstehen, wenn deine Miete zu hoch ist, dann freut sich dein Vermieter. Das wäre dann eine konditionale Lesart und damit wird dann erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass hier ein Problem besteht. Ja, und abgesehen davon müsste man dann noch fragen, warum ist es denn überhaupt ein Problem, wenn sich ein Mensch freut? Das ist doch eigentlich was Schönes. Aber hier werden ja ganz klar zwei Seiten aufgemacht, der Vermieter und Vermieter und eine bestimmte Kluft impliziert zwischen Arm und Reich. Und da sind wir wieder bei der Frage der Identifizierung. Also hier wird ein Identifizierungsangebot geschaffen. Hier wird auch unterschieden zwischen verschiedenen politischen Gruppen und hier werden ganz klare Positionen markiert. Und das verdichtet sich eben in diesen Wahlplakaten. Und ja, inwieweit sich die Leute davon angesprochen fühlen oder nicht, zeigen dann eben auch die Wahlergebnisse.
Ich werde nie wieder ein Wahlplakat ohne Sie lesen. Vielleicht noch mal ganz kurz eine kurze Frage. Nun wissen wir ja alle, wir werden manipuliert, sage ich mal in Anführungsstrichen, von Sprache. Gibt es denn Tipps und Tricks, wie wir uns nicht so leicht emotionalisieren lassen oder eben / manipulieren lassen? Was fällt Ihnen ein?
Also bei der Frage der Position hat man jetzt ja eben davon gesprochen, dass es eine starke Emotionalisierung gibt und auch eine Personalisierung. Der Wahlkampf war sehr kurz. Wir haben viele TV-Duelle gesehen, viele Formate, die eben genau auf diese Emotionalisierung, Personalisierung abzielen. Und dadurch werden die Positionen ja vielleicht mal manchmal etwas unklar. Es gibt Instrumente wie beispielsweise den Wahl-O-Mat. Das ist eine sogenannte Voting Advice Application, also ein Tool, das uns bei der Wahlentscheidung helfen soll. Wahl-O-Mat ist durch die Bundeszentrale für politische Bildung aufgesetzt und dann gibt es eben die Positionen zu Sachthemen, wo Sie eigene Positionierung mit denen der Partei abgleichen können. Das funktioniert dann weitgehend eben ohne Personalisierung, ohne Emotionalisierung oder auch ohne eine mediale Inszenierung. Aber auch hier muss man darauf hinweisen, die Themen werden selektiert durch eine Redaktion, die Fragen werden formuliert durch die Redaktion und wir haben hier das Problem einer Reduktion auf eine binäre Entscheidung für eine politische Position. Also es kulminiert sozusagen in dem Ja oder Nein. Und die Gründe einer Zustimmung oder einer Ablehnung einer Position können ganz unterschiedlich sein. Aber das ist zumindest ein Mittel, wo man eben diese starke Personalisierung, Emotionalisierung ein wenig umgehen kann und versuchen kann, seine Position an den Sachthemen auszurichten und dann abzugleichen mit dem, was die Parteien im Angebot haben.
Wunderbar. Also der Wahl-O-Mat lohnt sich sowieso und in jedem Fall. Sprache im Wahlkampf. Wir sprachen mit Dr. Marc Dang-Ahn, Sprachwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Lexik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Fessmann.
Tschüss. Das Gehirn wird durch die Erfahrungen, die wir am Anfang unseres Lebens machen, geformt. Eine aktuelle Studie der Charité liefert alarmierende Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen belastender Kindheitserfahrungen. Forscher fanden heraus, dass schwere Traumata oder Stress in jungen Jahren die Hirnalterung beschleunigen und das Risiko von neurodegenerative Erkrankungen im Alter, im späten Leben erhöhen können. Die Untersuchung von 179 Frauen zeigte, dass diejenigen, die eine belastende Kindheit hatten, vermehrt Entzündungsmarker und Anzeichen für Nervenzellenschädigung im Blut aufweisen. Außerdem haben sie auch noch ein geringeres Hirnvolumen und schneiden schlechter bei kognitiven Tests ab. Über die Studienergebnisse sprechen wir mit Professor Christine Heim, Direktorin des Instituts für medizinische Psychologie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Fessmann.
Sie haben die Auswirkungen von belastenden Kindheitserfahrungen untersucht, aber was genau ist denn mit frühen Stresserfahrungen gemeint?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Tatsächlich werden die Weichen für die Gesundheit versus Krankheitsanfälligkeit schon ganz früh im Leben gestellt. Und es geht hier nicht um genetische Faktoren, sondern tatsächlich um Umgebungsfaktoren, Expositionen, also auch um Erfahrungen, die unsere Anpassungsfähigkeit über die Lebensspanne ganz anhaltend prägen können. Und hierzu gehören eben auch emotionale, soziale, psychosoziale Erfahrungen wie Stress und Trauma in der Kindheit, die uns und unser Erkrankungsrisiko prägen können. Und konkret können solche Erfahrungen Dinge wie emotionale und körperliche Vernachlässigung, Gewalterfahrungen wie Schläge, emotionale Gewalt, verbale Gewalt, aber auch sexuelle Gewalterfahrungen umfassen. Aber es gehören auch Erfahrungen wie das Miterleben von häuslicher Gewalt, also zwischen den Eltern, Gewalt und Konflikte, Sucht, Alkoholismus, Kriminalität im Elternhaus oder der dauerhafte Verlust von einem Elternteil oder einer Bezugsperson zu solchen hochaversiven Erfahrungen. Also letztlich geht es um eine frühe Lebensumgebung, die von Unsicherheit und Bedrohung und von fehlenden Ressourcen und Bindung geprägt ist.
Das heißt aber, damit ist vor allem die Zeit vor der Pubertät gemeint, oder?
Genau. Wir definieren die Kindheit in unseren Studien, da gibt es eine Variabilität über Studien hinweg, aber wir definieren die Kindheit als die Zeitspanne bis zum Beginn der Pubertät. Natürlich spielen auch sehr frühkindliche Erfahrungen eine Rolle, bis hin zu pränatalen Stressfaktoren. In unserer Studie hier aktuell ging es um Erfahrungen bis zum Einsetzen der Pubertät. Und innerhalb dieser Kindheitsspanne gibt es nochmal besonders sensible Phasen, sogenannte kritisch sensible Zeitphasen der Plastizität, in welchen solche Kindheitserfahrungen besonders starke Effekte auf die Hirnentwicklung und auf Anpassungssysteme und damit auf Krankheitsrisiko ausüben können.
Wie viele Leute oder Menschen sind in Deutschland durchschnittlich denn betroffen? Da ist ja wahrscheinlich die Dunkelziffer auch sehr, sehr hoch, oder?
Ja, genau. Die Dunkelziffer ist sehr hoch und wir hängen natürlich in den Schätzungen von Befragungen ab, in denen Erwachsene über solche Kindheitserfahrungen retrospektiv berichten. Und es gibt dazu große Studien, es gibt auch globale Studien, Entschuldigung, die zeigen, dass bei einer halben Million befragten Erwachsenen aus 22 Ländern zum Beispiel 30-40% der Befragten über mittelschwere bis ganz schwergradige frühe Belastungen berichten. Und die Zahlen aus Deutschland, zum Beispiel aus der nationalen Kohorte, sind vergleichbar und bestätigen so hohe Prävalenzen. Rund 3 von 10 Kindern wachsen tatsächlich unter stressreichen und hochbelastenden Bedingungen auf. Und ganz häufig treten solche Erfahrungen auch gar nicht in Isolation auf, sondern in Kombination. Mhm. Also Kinder erleben häufig mehrere dieser Kategorien. Und der kumulierte Schweregrad, also eine Aufaddierung dieser Erfahrungen während solcher frühen sensiblen Phasen, determiniert dann häufig das Erkrankungsrisiko und ist ausschlaggebend. Und insofern haben wir in unserer Studie auch dieses kumulierte Risiko berechnet, also die kumulierte Exposition berechnet.
Eine ziemlich erschütternde Zahl, 30-40% der Bevölkerung. Ja. Nun haben Sie 179 Frauen zwischen 30 und 60 Jahren untersucht. A, wie wurde die Studie durchgeführt und warum haben Sie nur Frauen befragt? Das betrifft ja Männer sicherlich auch.
Genau, ja, also wir haben die Studie hier an der Charité in enger Kooperation mit der Klinik für Neurologie und dem NeuroCure Clinical Research Center durchgeführt. Wir haben Frauen zwischen 30 und 60 Jahren eingeschlossen, also mittleren Alters, um auch Alterungsprozesse abbilden zu können. Wir haben zunächst sehr sensible klinische Interviews durchgeführt, um das Ausmaß stressreicher und hochbelastender Erfahrungen in der Kindheit zu quantifizieren, noch vor Einsetzen der Pubertät. Und wir haben dann von den Frauen Blutproben gesammelt und mit Hilfe von Hochpräzisionstechnologien dann Konzentrationen von Biomarkern im Blut untersucht, die uns speziell anzeigen können, ob Entzündungsprozesse im Gehirn vorliegen und wie hoch das Absterben von Nervenzellen im Gehirn ist. Wir haben dann mittels MRT Bilder vom Gehirn aufgenommen und Analysen durchgeführt, um die Größe des Gehirns, speziell der grauen Substanz, zu messen und auch Hohlräume, also Ventrikel des Gehirns zu messen, wobei mit einer zunehmenden Hirnalterung diese Ventrikel sich vergrößern und die Hirnmasse abnimmt. Wir haben auch in der dritten Domäne die kognitive Leistung der Teilnehmerinnen bewertet. Die Teilnehmerinnen haben am Computer Tests durchgeführt. Und wir haben dabei Tests ausgewählt aus einer standardisierten Batterie, die sehr spezifisch frühe Anzeichen von Demenz und kognitiver Beeinträchtigung detektieren können. Wir haben dann mithilfe statistischer, recht komplexer statistischer Modelle die Daten ausgewertet und den Schweregrad der frühen Stresserfahrung in Zusammenhang mit zunehmendem Alter auf diese Outcomes gemessen und dabei sozioökonomische Faktoren, Bildung und psychische Probleme wie Depression sozusagen herausgerechnet.
Jetzt fasse ich das mal zusammen. Also es gibt eine deutliche Auswirkung sozusagen auf das Gehirn, wenn man frühkindlich belastet ist. Ja. Welche Auswirkungen könnten denn diese Erkenntnisse für eine Prävention haben? Weil darum müsste es ja eigentlich theoretisch gehen, oder?
Ja, genau. Also das Ziel unserer Studie ist natürlich genau die Translation in die Anwendung, in die Prävention. Möglicherweise liegt tatsächlich der Schlüssel für die Entstehung von Demenzen im späteren Leben unter anderen Faktoren natürlich auch in der frühen Lebensphase. Und unsere Studien unsere Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass möglicherweise schon sehr früh eine Risikoerkennung möglich sein könnte und wir sehr frühzeitige Krankheitsmechanismen abbilden können und Prozesse beschreiben können, lang bevor überhaupt Symptome des kognitiven Abbaus sichtbar sind oder entstehen. Das heißt, wenn wir diese Mechanismen, die durch Stress bedingt zu einer schnelleren Hirnalterung beitragen, genau verstehen, präzise verstehen können, wir ganz gezielte Ansatzpunkte ableiten, um einerseits frühe diagnostische Marker zu entwickeln und andererseits genau diese Mechanismen möglicherweise umzukehren oder zu unterbrechen, also in anderen Worten, um Krankheitspfade zur Krankheitsentstehung hin frühzeitig zu unterbrechen und damit die Krankheitslast zu mindern.
Zusammengefasst haben Sie an einem großen gesellschaftlichen Thema geforscht.
Vielen Dank.
Stress und Trauma in der Kindheit lässt das Gehirn altern.
Ja, und es ist natürlich auch sehr wichtig, nochmal zu der Frage, warum wir nur Frauen untersucht haben, dass unsere Studie eine Hochrisikogruppe von Frauen untersucht hat, die häufiger Frauen haben, doppelt so hoch häufiges Risiko, Alzheimer-Krankheit zu entwickeln als Männer und haben auch stärkere physiologische Stressreaktionen und häufiger Folgen wie Depressionen nach frühen Stresserfahrungen. Und deshalb hat sich die Studie auf Frauen konzentriert. Und wir untersuchen jetzt in der Folge natürlich auch Männer, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob tatsächlich eine geschlechtsspezifische Vulnerabilität für neurodegenerative Erkrankungen möglicherweise durch frühe Stressmechanismen bedingt sein könnte.
Stress und Trauma in der Kindheit lässt das Gehirn altern. Wir sprachen mit Professor Christine Heim, Psychologin und Direktorin des Instituts für medizinische Psychologie an der Charité. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau
Schönes Wochenende. Tschüss.
Danke, tschüss.
Noch nie gab es in den Polarregionen Arktis und Antarktis so wenig Meereis wie in dieser Woche. Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal Science, prognostiziert dramatische Veränderungen in der Arktis bis zum Jahr 2100 und das selbst, wenn alle Länder ihre Klimaziele einhalten. Bei einer zu erwartenden globalen Erwärmung von 2,7 Grad Celsius könnte das Nordpolarmeer im Sommer monatelang eisfrei sein. Ein Zustand, der zuletzt vor 130.000 Jahren existierte. Schmelzende Gletscher in Grönland würden den Meeresspiegel um 20 Zentimeter anheben, während tauender Permafrost zusätzliches CO2 freisetzen und Böden instabil machen würde. Die Forscher warnen vor drastischen Folgen fürs Ökosystem und indigene Gemeinschaften, einschließlich des möglichen regionalen Aussterbens von Arten wie Eisbären und Seevögeln. Warum sich die Arktis viermal schneller erwärmt als der Rest des Planeten, darüber sprechen wir mit Professor Dr. Dirk Notz von der Uni Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fessmann.
Vor drei Wochen, am 2. Februar 25, lag die Temperatur am Nordpol mitten im arktischen Winter bereits über dem Gefrierpunkt. Die Klimaauswirkungen sind also bereits spürbar. Was prognostizieren Sie für das arktische Meereis in 75 Jahren?
Ja, also in 75 Jahren wird die Arktis im Sommer aller Voraussicht nach eisfrei sein. Das Nordpolarmeer wird dann also im Sommer da ein Meer sein wie jedes andere, wo man einfach mit dem Schiff im offenen Wasser bis zum Nordpol fahren kann und sich dort dann die Wellen und Wogen des Nordpolarmeeres anschauen kann.
Sie haben sich die Studie des 2,7 Grad Szenarios angeguckt. Warum und wie realistisch ist das denn überhaupt?
Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir einmal anschauen, wie würde die Welt eigentlich aussehen, wenn alle Länder ihre derzeitigen Klimaversprechen wirklich einhalten würden. Und das wäre dann eine Welt, die 2,7 Grad wärmer wäre als heute. Also das 2,7 Grad Szenario, das wir angeschaut haben, ist kein besonders extremes Szenario, sondern ist das, auf das wir zusteuern würden, wenn alle Versprechen eingehalten würden. Also es ist fast noch ein optimistisches Szenario.
Na, danach sieht es ja gerade nicht wirklich aus, ne?
Genau, also von daher gehen wir eher davon aus, dass möglicherweise die Wirklichkeit noch dramatischer aussehen wird, als das, was wir jetzt in dieser Studie angeschaut haben. Aber schon bei 2,7 Grad wird die Arktis in Zukunft einfach nicht wieder zu erkennen.
Warum ist es denn so wichtig, auf die Arktis zu schauen, beziehungsweise warum erwärmt sie sich viermal schneller als der Rest des Planeten?
Genau, die Arktis ist wirklich das Frühwarnsystem für Klimaveränderungen unserer Erde und die erwärmt sich in den letzten Jahrzehnten etwa viermal so schnell wie der globale Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass das Eis in der Arktis sehr, sehr stark zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Und man muss sich das so vorstellen, im Sommer, wenn die Sonne ja in der am Polartag 24 Stunden am Himmel steht, dann reflektiert das Eis den größten Teil dieses einfallenden Sonnenlichts einfach zurück ins Weltall und kühlt damit die Arktis. Und wenn jetzt dieser Sonnenlichtspiegel, dieses Eis immer kleiner wird, dann wird dieser Kühlmechanismus schwächer und schwächer. Und das ist dann einer der Gründe dafür, dass die Arktis sich im Moment so extrem schnell erwärmt.
Welche Rolle spielt die Arktis denn im globalen Klimasystem? Also um welche konkreten Auswirkungen hätte so eine eisfreie Arktis auf das globale Klima?
Genau, vom globalen Klima her ist wahrscheinlich das, was wir alle am ehesten merken würden, der globale Meeresspiegelanstieg. Der wird ja in Zukunft in erster Linie dadurch angetrieben, dass das Eis in Grönland und in der Antarktis abschmilzt. Man muss sich das mal, wenn man sich mal vorstellt, wie viel Eis in Grönland liegt, das ist genug, um den Meeresspiegel weltweit um 7 Meter ansteigen zu lassen. Das wird Jahrhunderte oder Jahrtausende dauern. Das Problem dabei ist allerdings, dass es dort Prozesse gibt, die, wenn wir sie einmal angestoßen haben und dabei gewisse Erwärmungsraten überschritten haben, dass dann dieses Eisschmelzen möglicherweise für viele Jahrhunderte oder Jahrtausende nicht mehr aufzuhalten wäre. Das heißt, wir würden dann in den nächsten Jahrzehnten wirklich die Weichen für eine Zukunft stellen mit über Jahrhunderte oder Jahrtausende ansteigenden Meeresspiegeln weltweit.
Nun gehen Sie ja auch von einer Verstärkung des Treibhauseffekts durch zusätzliches CO2 aus dem tauenden Permafrost aus, oder?
Genau, richtig. Im Permafrost sind sehr viele organische Materialien gebunden und wenn dieser Permafrostboden auftaut, dann werden durch biologische und bakterielle Prozesse diese organischen Substanzen abgebaut und dabei werden Kohlendioxid und Methan freigesetzt und gerade Methan ist ja ein sehr, sehr starkes Treibhausgas. Das heißt, durch die Erwärmung der Arktis, durch das Auftauen dieser Permafrostböden wird der weltweite Klimawandel zusätzlich dann angeheizt.
Nun schauen wir immer so ein bisschen auf uns und überlegen uns, okay, der Meeresspiegel steigt an, was hat das für Auswirkungen, welche Städte betrifft das und so weiter. Diese klimabedingten Veränderungen haben aber natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen, die in dieser Region leben. Das sind ungefähr 3 Millionen Menschen. Welche Auswirkungen haben die konkret auf die indigenen Gemeinschaften dort?
Ja, die traditionellen Lebensweisen oder das, was wir als traditionelle Lebensweisen der Arktis uns vorstellen, die wird es so in Zukunft nicht mehr geben können. Zum Beispiel fällt das Meereis als Transportfläche im Winter komplett weg. Und ich hatte vor einigen Jahren mit Menschen in Grönland gesprochen, die halt gesagt haben, wir brauchen unsere Hundeschlitten gar nicht mehr, weil einfach im Winter die Fjorde hier nicht mehr zufrieren. Wir sind den ganzen Winter über am Fische fangen. Und wir fangen inzwischen hier Fischarten, die wir früher überhaupt nicht kannten, für die wir noch keinen Namen haben. Früher konnten wir die einfach zum Trocknen an die Luft hängen. Das geht inzwischen nicht mehr, weil es zu warm ist und Insekten kommen und der Fisch verdirbt. Das heißt, wir brauchen jetzt Kühlschränke, Kühlanlagen. Das heißt, diese traditionelle Lebensweise, die gibt es dort in Zukunft nicht mehr.
Nun gibt es ja fast ein Bild, es gibt natürlich mehrere, aber was sozusagen symptomatisch ist für die Auswirkungen des Klimawandels, nämlich der Eisbär, der einsam auf einer Scholle treibt, das ist ja ein Bild, was sehr symbolkräftig ist, aber auch ein Bild, was realistisch ist, oder?
Absolut. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade diese Woche auch so wenig Eis im Winter in der Arktis wie noch nie zuvor gehabt. Und gerade jetzt ist so die Zeit, wo langsam die Eisbärenweibchen mit ihren Jungen aus ihren Schneehöhlen an Land kommen. Und die haben jetzt den ganzen Winter über nichts fressen können, weil sie halt ihre Jungen gesäugt haben in diesen Schneehöhlen. Und die sind eigentlich darauf angewiesen, dass sie jetzt vor der Küste eine stabile Meereisdecke haben, auf der dann fette Robben liegen, sodass sie sich möglichst schnell wieder was anfressen können. Und für die wird es zum Beispiel sehr, sehr schwer zu überleben, jetzt gerade für die Jungen wird es sehr schwer durchzukommen, wenn die halt rauskommen und außenrum einfach nur offenes Wasser an die Küste schwappt.
Also, wenn wir die 2,7 Grad nicht schaffen, dann wird das Ökosystem der Arktis verschwinden. Wir sprachen mit Dr. Dirk Notz, Polarforscher und Professor mit dem Schwerpunkt Meereis an der Uni Hamburg. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen und einen schönen Tag noch.
Ihnen auch. Tschüss. Vor rund 450 Millionen Jahren erlebte die Erde eine ziemlich außergewöhnliche Phase. Asteroidenfragmente regneten herab und hinterließen tiefe Krater. Als Ursache für den Asteroidenregen wurden lange Zeit ferne Regionen eines Asteroidengürtels verdächtigt. Aber nun gibt's eine neue Theorie. Ein gigantischer Ring könnte sich um die Erde herum gebildet haben. Und als der vor Urzeiten zerbrach, könnten genau diese Überreste auf die Erdoberfläche gestürzt sein. Über die Entstehung des Rings und diesen Teil der Erdgeschichte reden wir mit Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Der Saturn ist ja wahrscheinlich das prominenteste Beispiel für einen Planeten mit Ring. Was genau ist denn dieser Ring eigentlich?
Also beim Saturn besteht der Ring aus kleinen Eis- und Gesteinspartikeln, also kleine Bröckelchen, und ist gar nicht mal so dick. Ich meine, der Saturn ist über 1 Milliarde Kilometer von der Sonne entfernt und wir sehen den Ring wunderbar im Fernrohr und sogar schon mit einem Fernglas. Und der ist aber nur nicht mal 100 Meter mächtig. Also der ist ganz, ganz dünn, aber riesig breit eben. Und der ist vermutlich entstanden, weil eben auch Monde in seiner Äquatorebene zerbröselt sind und die Partikel dann jetzt die Ringebene ausmacht.
Und jetzt hat die Erde auch so einen Ring, angeblich. Wie ist denn dieser Ring entstanden und vor allem, wo ist er hin?
Ja, er ist wieder verschwunden. Ja. Also das scheint ein dynamisches Phänomen zu sein, dass die Planeten nur über eine bestimmte Zeit haben, also einige Millionen oder vielleicht hunderte von Millionen Jahren. Das hört sich jetzt verdammt viel an, aber das Sonnensystem ist ja über 4 Milliarden Jahre alt. Und bei der Erde dürfte es der Fall gewesen sein, dass eben ein kleiner Asteroid aus der Gegend zwischen dem Mars und dem Jupiter der Erde zu nahe gekommen ist und dort eine bestimmte Grenzentfernung unterschritten hat und dann hat es ihn zerbröselt. Und die großen Bestandteile von diesem ehemaligen Asteroiden, die sind eben vor rund 466 Millionen Jahren dann auf die Erde gebröselt und haben dort große Krater hinterlassen. Und der Rest von diesem Zerbröselungsvorgang, der hat einen Ring in der Äquatorebene um die Erde gebildet.
Welche Methoden nutzen Sie denn, um so weit in die Vergangenheit zu blicken?
Also die Kollegen, die das wissenschaftlich erarbeitet haben aus Australien, die haben wirklich eine raffinierte Arbeit vorgelegt. Die haben nämlich rekonstruiert, wie die Kontinente vor rund 450 Millionen Jahren über die Erdoberfläche verteilt waren und haben dann dort gesehen, dass es eine Häufung von Asteroideneinschlägen, also dann diese Krater auf der Erdoberfläche, in einem kleinen Band 15 Grad nördlich und südlich des Äquators gehäuft auftreten. Und das können Sie sich eigentlich nur erklären, eben indem in der Äquatorebene ein solcher Asteroid dann zerbröselt wurde.
Sie sagen es so schön, zerbröselt. Welche Auswirkungen hatte das vermutete Ringsystem auf die Erde denn, zum Beispiel in puncto Klima?
Naja, also zunächst mal die Einschläge von diesen größeren Fragmenten des Asteroiden, die haben regional sehr große Schäden angerichtet. Allerdings gab es natürlich damals noch keine Menschen, aber die Tierwelt hat dort einiges abbekommen in der Zeit, wurde nicht wirklich vollständig ausgelöscht, sonst gäbe es ja uns auch heute nicht mehr. Und der Ring in der Atmosphäre oder über der Atmosphäre, der hat praktisch auch etwas Sonnenlicht abgeschattet. Das heißt, es wurde kälter auf der Erde. Man vermutet, dass dann sich sogar eine Zeit lang eine kleine Eiszeit oder eine größere Eiszeit vielleicht sogar angeschlossen hat. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf Flora und Fauna auf der Erde gehabt für einige Zeit.
Sie haben die Flora und Fauna gerade angesprochen. Erklären Sie uns mal ein bisschen, wie ich mir diese Welt zu dieser Zeit oder die Erde zu dieser Zeit vorstellen muss. Wie besiedelt sie war die, wer war besiedelt und was hat sich verändert?
Also dieses Erdzeitalter, das hat es einen schönen Namen des Ordoviziums. Ja, in Geowissenschaften hat sich das eben so etabliert. Da gab es vor allem in den Meeren eine ziemlich stark diversifizierte Fauna mit ganz exotischen Tieren, die heißen Trilobiten und so weiter. Also da gibt es schöne künstlerische Darstellungen aus der Zeit, ganz anders als heute. Also es gab noch keine Fische, keine Wirbeltiere in dem Ausmaß, wie wir sie heute haben. Und das hat sich dann eben immer wieder im Laufe der Zeit verändert. Und Sie wissen ja auch, dass die Saurier mal auf der Erdoberfläche waren. Die sind auch durch einen Asteroideneinschlag dann ausgestorben, der allerdings viel, viel größer war. vor 66 Millionen Jahren. Und erst dann haben sich eigentlich die Wirbeltiere entwickelt in dem Ausmaß, wie wir es heute kennen. Und am Ende steht natürlich der Mensch als Wirbeltier auf dieser Erde.
Nun wurde ja auch in den letzten Wochen wieder über einen Asteroiden spekuliert. Ich weiß, Sie können nicht in die Zukunft gucken und können uns wahrscheinlich und Hollywood-Produzenten nicht sagen, ob er wirklich kommen wird, der Asteroid. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass nochmal etwas auf der Erde einschlägt, was so nachhaltige Auswirkungen hat?
Also es wird immer wieder passieren, das ist ganz klar. Es gibt etwa 30.000 Asteroiden, die größer als 100 Meter sind, die Bahnen haben, die sich mit der Erdbahn kreuzen. Und die gute Nachricht ist, in diesem Jahrhundert passiert da mit Sicherheit nichts. Auch der für 2032 jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von, ja, jetzt sind es inzwischen gerade 3% avisierte Asteroid, wird wahrscheinlich die Erde verfehlen, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen bessere Bahndaten. Dann wird die Wahrscheinlichkeit wieder weit unter 1% sinken. Also da sind wir uns ziemlich zuversichtlich. Aber es gibt tatsächlich eben halt auch größere Asteroiden über 100 Meter, die irgendwann mal in 1000 Jahren vielleicht auf die Erde stürzen. Und da bereitet man sich ja im Moment gerade darauf vor, indem man versucht, die praktisch mit einem Satelliten ein bisschen anzuschubsen, dass die ein klein wenig eine andere Bahn bekommen. Dazu ist vor 2 Jahren ein amerikanisches Experiment durchgeführt worden, wo man einen solchen Asteroid mal angeschubst hat. Und die Europäer ziehen jetzt nach, indem sie nachgucken, was dort wirklich passiert ist.
Es bleibt spannend. Schauen wir in die Zukunft. In 1000 Jahren, so weit kann ich nicht denken, aber immerhin eine Analyse über die Erde und einen Ring und über mögliche Asteroideneinschläge. Ulrich Köhler, vielen Dank und schönen Tag.
Ah, sehr gerne.
Tschüss. In der Herz-Kreislauf-Forschung wurde kürzlich eine KI entwickelt, die das biologische Alter des Herzens erkennen kann. Mithilfe der KI kann es gelingen, Personen mit erhöhtem Risiko für Herzerkrankungen frühzeitig zu identifizieren, und zwar lange bevor klassische Symptome auftreten. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit der KI, subtile Veränderungen im EKG zu erkennen und diese dann mit den Alterungsprozessen des Herzens in Verbindung zu bringen. Über diese KI und ihren möglichen Einsatz sprechen wir jetzt mit Philipp Hempel von der Universitätsmedizin Göttingen. Guten Tag, Herr Hempel.
Guten Tag.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören ja zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Sie haben in Ihrem beruflichen Leben als Notfallsanitäter viele betroffene Patienten versorgt. Wie sehr prägt diese Erfahrung Ihre Forschung heute noch?
Tatsächlich immer noch sehr. Also das ist die grundlegende Motivation, die mich antreibt, mich Krankheiten besser zu verstehen, zu gucken, was wir dagegen tun können. Weil ich zu jedem Krankheit auch sozusagen eine Patientengeschichte in meinem Kopf habe. Und was jetzt diese Herz-Kreislauf-Erkrankung angeht, die wir uns da angeguckt haben, da ist ja die Grundlage, dass ganz oft, wenn so eine Patienten was an der Lunge haben, was an den Beinen haben, dass es dann schon sehr spät ist im Krankheitsverlauf. Also wir kennen diese strukturellen Herzkrankheiten, wie man die nennt, sehr, sehr spät. Und in dem Moment, wo dann diese ja sehr gravierenden Symptome auftreten, ist es eigentlich so, natürlich kann man immer noch eine Menge machen, aber das Herz ist schon umstrukturiert, das ist schon vergrößert, mit Bindegewebe drin. Und das heißt, wenn man diese Sachen in einem Frühstadium erkennen kann, ist einfach der Handlungsspielraum viel, viel größer.
Sie haben dafür eine KI geschult, nach frühzeitigen Veränderungen am Herzen zu suchen. Was ist denn das Besondere an dieser KI-gesteuerten EKG-Analyse? Denn das kommt ja noch dazu.
Das Besondere ist, dass man erstmal gar nicht weiß, was genau gefunden wurde. Also das ist so das Kernstück von dem, was wir da gemacht haben in der Arbeit, uns anzugucken, welche Sachen sind in diesem Signal drin. Also KI ist einfach unheimlich gut in Mustererkennung. Das heißt, wir haben aber bei in diesem Trainingsprozess, wie man das nennt, einfach nur riesen Datenmengen, also Millionen von EKGs reingegeben und dann auf Alterungseffekte trainiert. Und dann steckt dahinter halt die Hypothese, dass wir auf der einen Seite Krankheitseffekte haben und auf der anderen Seite Alterungseffekte und dass wir die so ein bisschen zusammenschmeißen natürlich an der Stelle und dann aber darüber die Information haben, wie dick ist der Herzmuskel, weil die Dicke des Herzmuskels ist das, was im EKG hinterher sichtbar ist. Und aber je nachdem, aus was für einem Material der besteht, also ob da Bindegewebe eingelagert ist, also Fibrose würde man das in der Medizin nennen, ändert sich dieses Signal so ein bisschen. Und die KI hat halt sehr gute Mustererkennungsalgorithmen und hat irgendwas gefunden. Und jetzt müssen wir wissen, was hat es gefunden. Und was wir halt in unserer Arbeit zeigen konnten, ist, dass diese Alterungseffekte, die wir nutzen konnten für die Risikovorhersage, vor allen Dingen im Bereich der Vorhöfe stattgefunden haben, sind als Fibrose und als verdickter Herzmuskel in den Kammern. Und das klassische klinische Parameter. Also hat sie das Rad nicht neu erfunden, die KI, ist aber einfach sehr gut da drin, auch kleine Veränderungen zu sehen.
Für welche Herz-Kreislauf-Krankheiten genau kann denn die KI-Analyse ein höheres Risiko voraussagen?
Also die strukturellen Herzkrankheiten, die wir subklinisch finden konnten, waren Vorflimmern und Herzinsuffizienz jetzt vor allen Dingen, also wirklich Jahre bevor die Patienten dann diagnostiziert wurden, war ihr Risiko schon erhöht in unseren Daten. Das ist eine Studie aus Greifswald, eine Populationsstudie, also hat da den großen Vorteil, dass wir einen Querschnitt der Bevölkerung uns angeguckt haben und da dann Leute über einen Zeitraum von mittlerweile 30 Jahren begleitet wurden, eng medizinisch untersucht und dann natürlich auch viele, viele Dinge dort gefunden wurden. Aber es waren jetzt quasi nicht erstmal nicht kranke Leute, sondern am Anfang häufig gesunde Leute.
Nun sind die Daten einer KI das eine, die müssen aber auch richtig ausgewertet werden. Also Ärzte müssen verstehen, was sie da sehen und diese Ergebnisse gewissermaßen kontrollieren. Wie stellen Sie denn sicher, dass das funktioniert? Ist quasi in der Zukunft bei jedem EKG automatisch die KI dabei und berechnet mit?
Also das wäre tatsächlich an der Stelle die Idee, dass wir diese Daten ja sowieso aufnehmen, also jetzt keine extra Untersuchung gemacht wurde, sondern diese klinischen 12-Kanal-EKGs sind ja in der in Screening-Programmen, in der Routineversorgung etwas, was sehr oft aufgenommen worden wird, also eines der häufigsten Untersuchungsmethoden. Und man könnte diese Diagnose natürlich mitlaufen lassen grundsätzlich. Wir haben auch ein Projekt, wo wir das Ganze machen bei Wearable-EKGs. Also diese Smartwatches sind ja jetzt mittlerweile sehr im Kommen. Das heißt, auch da kann man Alterungseffekte sich angucken im Einkanal-EKG. Und auf der anderen Seite gucken wir aber auch, dass diese KI-Systeme nicht nur erklärbar sind, sondern auch nicht diskriminierend. Also gucken, ob es bei Männer- und Frauenherzen oder bei Jüngeren und Älteren große Unterschiede gibt. Und auch das konnten wir in der Arbeit zeigen, beispielsweise. Das heißt, aber Ihre Frage war ja, was man denn jetzt tun kann. Von daher sozusagen, da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein, sorry.
Na, macht doch gar nichts. Ich hätte die noch sonst noch mal gestellt.
Sehr gut. Also es gibt Untersuchungsmethoden, die man in der Klinik da anwenden kann, um das anzugucken. Also das Einfachste wäre ein Herzecho, also eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen. Da sieht man dann strukturelle Veränderungen auch sehr gut. Diese Methode wird aber natürlich nicht bei jedem unbedingt angewandt, sondern da muss man natürlich schon zum Facharzt gehen, zum Kardiologen. Das heißt, hier geht es darum, in der Risikostratifizierung, also Risikopatienten zu finden, für die wir dann solche Untersuchungsmaßnahmen haben. Es gibt im MRT-Bereich noch eine, aber das ist natürlich dann gleich richtig teuer. Aber da könnte man tatsächlich sich das Bindegewebe im Herzen sehr, sehr genau angucken. Das heißt, sobald man Menschen gefunden hat, auf die diese Eigenschaft zutreffen, könnte man sie quasi weiter untersuchen und dann auch wirklich der Sache auf den Grund gehen.
Die KI kann das Alter des Herzens erkennen, vorausgesetzt, Sie benutzen in der Zukunft eine Smartwatch oder gehen tatsächlich auch zur Vorsorge, denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wer das nicht tut, da kann auch die beste KI nicht helfen. Vielen Dank, Philipp Hempel, Doktorand in der Arbeitsgruppe Biosignalverarbeitung am Institut für medizinische Informatik der Uni Göttingen. Vielen Dank und schönes Wochenende. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Obst und Gemüse in farbigen Netzen verkaufen sich besser. Zitronen sind in gelben, Orangen in orangefarbenen und Paprika in roten Netzen verpackt. Dadurch verkaufen sie sich besser. Der Grund ist ein wissenschaftliches Phänomen, das auch als Konfetti-Illusion bekannt ist. Die Linien des Netzes erzeugen dabei eine optische Täuschung. Die Objekte unter den Linien nehmen scheinbar deren Farbe an. Dadurch machen Früchte einen reiferen Eindruck.